Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Krieg in der Ukraine, Krieg in Nahost, Migrationsbewegungen und immer wieder Überschwemmungen oder extreme Hitze. All das hat dieses Jahr 2023 geprägt. Wir haben viel darüber diskutiert hier im Deutschlandfunk, aber auch gemeinsam nachgedacht. Und wir möchten in dieser Sonderausgabe der Themen der Woche am 23. Dezember ein wenig reflektieren, einen Strich drunter machen. Wie haben wir diese Debatten geführt? Was lernen wir daraus für das nächste Jahr? Mein Name ist Dina Fröndrich und ich freue mich sehr, dass Nadja Sabura heute bei mir im Kölner Studio ist fürs gemeinsame Zurückschauen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Nadja Sabura ist Medienkritikerin. Sie hostet den Medienpodcast Quoted, ist Kommunikationsberaterin und wir haben auch schon mal vor einem Jahr miteinander gesprochen. Und da haben Sie am Ende gesagt, dass es auch wichtig ist, mal nichts zu konsumieren, keine Nachrichten, kein Social Media, weil es wichtig ist, ich zitiere das mal, auch mal wieder das Gras unter den Fingern zu spüren. Wie gut ist das 2023 gelungen?
Das kommt natürlich ganz auf den einzelnen Menschen an. Ich halte es weiterhin für eine ganz, ganz wichtige grundsätzliche Debatte, die wir führen müssen, inwieweit wir uns quasi in der nicht medial vermittelten Realität bewegen. Also nicht nur im Medienkonsum versinken, denn es gibt natürlich sehr dramatische Nachrichten, es gibt ganz große Herausforderungen, Klimazusammenbruch, Kriege, Armut, politischer Zank statt wirklich Zukunftsgestaltung. Und umso wichtiger ist es tatsächlich, dass wir uns im Leben begegnen, das zwar genauso real ist wie das Digitale, aber trotzdem nochmal von Angesicht zu Angesicht stattfindet.
Also sonst findet die Begegnung ja darüber hinaus auch viel in Social Media statt. Da hat es in diesem Jahr doch auch eine Veränderung gegeben. Aus Twitter ist X geworden, Blue Sky ist dazugekommen. Wird dort jetzt irgendwie anders diskutiert? Hat sich da was verändert in diesem Jahr?
Also meine Wahrnehmung ist, dass in sozialen Medien ja überhaupt erstmal diskutiert wird, dass dort öffentliche Debattenräume sind. Leider sind die privatwirtschaftlich organisiert mit allen Nachteilen, die wir kennen. Also an sich zeigt sich weiterhin ein sehr großes, fast noch gesteigerteres Bedürfnis danach, in Austausch und in Diskussion miteinander zu treten. Das ist erstmal was Positives für unsere Demokratie in puncto Meinungsbildung und Meinungsvielfalt. Auf der anderen Seite stelle ich fest, dass gerade auf Social Media Plattformen wie X, also ehemals Twitter, ein rauer Wind weht, der natürlich mit der Führung von Elon Musk zu tun hat, der eben die Plattform verantwortet. Es wird deutlich mehr Antisemitismus dort geäußert, deutlich mehr Rassismus, allgemein mehr Menschenfeindlichkeit. Und wir sehen natürlich auch schon entsprechende Effekte, dass Menschen sich zurückziehen und sagen, ich kann hier auf dieser Plattform nicht mehr deliberativ diskutieren. Es funktioniert nicht. Es sind zu viele Akteure unterwegs, die ein gemeinsames Gespräch, das auf Verständigung hin orientiert ist, einfach torpedieren. Allerdings gibt es natürlich auch andere Plattformen. Ich beobachte beispielsweise, dass auf Instagram wirklich eine sehr interessante Debattenkultur herrscht.
Das heißt also, es gibt ja immer so ein bisschen diese Dichotomie, dass man sagt, so Social Media ist für Debatten eigentlich toxisch und die klassischen Medien sind dann doch so das Maß der Dinge. Das würden Sie jetzt sagen, funktioniert so eigentlich auch nicht, wenn Sie jetzt sagen, Instagram ist da eigentlich ein interessanter Debattenort.
Ja, richtig, genau. In der deutschen Debatte hören wir immer wieder diese Dichotomie, also diese Aufteilung zwischen einerseits die Qualitätsmedien, andererseits Social Media. Diese Aufteilung ist per se gar nicht haltbar. Wenn wir uns allein schon vor Augen führen, dass natürlich auch Qualitätsmedien selbst in Social Media aktiv sind. Beispielsweise die Tagesschau ist sehr aktiv auf TikTok. Auf Instagram findet man sehr viele verschiedene reichweitenstarke Programme deutscher Medien. Das lässt sich so überhaupt nicht festhalten, diese klare Auftrennung. Und zeitgleich zeigt uns, dass diese starke Debattenorientierung und auch der Diskurswunsch, der Diskussionswunsch des Publikums aktuell in den deutschen Medien noch nicht ausreichend abgebildet wird. Es fehlt ein Raum, in dem nicht privatwirtschaftlich eine Diskussion organisiert ist als sogenannte Arena, die römische Arena, sondern als griechische Agora, wo die Menschen wirklich zusammenkommen und einander anschauen und wohlwollend und ergebnisorientiert miteinander diskutieren. Ich sehe das als große Aufgabe für die deutsche Medienlandschaft.
Wenn wir das vielleicht nochmal mit Blick auf Social Media nochmal ein bisschen fokussieren, gibt es denn Debatten, wo Social Media sogar auch ein Korrektiv war in diesem Jahr?
Da fallen mir gleich mehrere Beispiele zu ein. Also vielleicht fangen wir mal an, Anfang dieses Jahres, nämlich die Silvesterdebatte, die vollkommen entgleist ist, leider auch durch mediale Verfehlungen. Da ging es darum, dass in Berlin junge Menschen Raketen auf Einsatzkräfte geschossen haben, von Krankenwagen, von der Polizei etc. Und es wurde sofort zu einer Migrationsdebatte hochstilisiert, selbst auch tatsächlich in Medien, die wir als Qualitätsmedien kennen. Und diese Hochstilisierung wurde in Social Media sehr kritisch ausgeleuchtet, wurde tagtäglich mit neuen Fakten sozusagen geprüft, gecheckt. Das fand ich sehr interessant, dass so Menschen dann selbst sagen, ich möchte dann selbst mehr darüber erfahren, möchte wissen, ob hier wirklich die Polizei eine vertrauenswürdige Quelle ist und so weiter. Also da findet so eine Art Co-Produktion von Nachrichten oder von Journalismus statt. Ich zitiere da ganz gern mal den Kommunikationswissenschaftler Bernhard Pörksen mit seinem Ruf nach einer redaktionellen Gesellschaft. Also, dass jeder Mensch selbst redaktionelle journalistische Grundkenntnisse in sich trägt, des Fact-Checkings und des Zusammenführens von Informationen.
Wenn das so wäre, was wäre dann die Aufgaben von uns, Deutschlandfunk, den klassischen Medien?
Die Aufgabe wäre, Räume zu schaffen, in denen eine deliberative Debatte tatsächlich stattfinden kann. Eine wohlmeinende, eine ergebnisorientierte Debatte. Und diesen Rahmen nicht nur zu schaffen, sondern ihn mit validierten, faktenbasierten Informationen zu bestücken. Das heißt, wir haben hier gleichzeitig eine Rolle des Journalismus, die klassisch journalistisch ist, nämlich Informationsvermittlung, aber tatsächlich auch Diskursgestaltung.
Und wenn Sie jetzt sagen, faktengetrieben, argumentativ, sollten diese Räume auch, und da komme ich jetzt zu der nächsten Debatte, die wir ja Ende des Jahres vor allem geführt haben, das ist alles rund um den Nahostkonflikt, da geht es ja auch viel um Emotion. Sollte denn da auch Platz für Emotion sein? Haben die da was verloren oder wie sehen Sie das?
Es gibt einige sehr interessante mediale Formate, in denen es möglich ist, diese Emotionen abzubilden. Gerade die Diskussion, von der wir gerade sprachen in Social Media, zeigt, dass es ein großes Bedürfnis gibt nach validierter Information, aber eben auch nach dem Ausdruck eigener Gefühle, Expression von Wut, Frustration, Trauer. Gerade beim Thema Nahost ein ganz wichtiges Thema. Und ich sehe verschiedene Formate, in denen das stattfinden kann, in dem beispielsweise Akteure zusammenkommen, in dem Menschen zusammenkommen, die hier in Deutschland immer als verfeindet oder als sich gegenüberstehend dargestellt werden. In diesem Fall ganz konkret jüdische Menschen und arabischstämmige Menschen. Und wenn wir es schaffen, diese Menschen zusammen sprechen zu lassen, zusammen diskutieren zu lassen, wohlwollend, da ist es immer wieder dieses Wort, dann können wir weggehen von einer Aufsplittung, von einer Betrachtung, die wirklich in Schwarz und Weiß nur noch funktioniert und damit die Vielfalt unserer Gesellschaft und auch die Vielfalt der Diskussion überhaupt nicht abzubilden vermag.
Wenn ich jetzt aber an Talkshow-Formate, Debattenformate denke, dann heißt es bei, das war emotional, eher, das war sehr hitzig.
Ja, richtig, genau. Hitzig hat natürlich eine Komponente, die eher negativ konnotiert ist. Ich empfinde eine hitzige Debatte nicht unbedingt immer als unproduktiv. Wir können uns als Menschen natürlich nicht entemotionalisieren, sondern es ist wichtig, dass wir bei aller Emotion, die zu Recht vorhanden ist und auch untrennbar mit uns ist, dass wir trotzdem ergebnisorientiert miteinander arbeiten. Ich denke mal ganz gerne an dieses Talkshow-Format, das war, glaube ich, vor ungefähr 52, 53 Jahren im WDR, wo ein Mann in einem Talkshow-Format eine Axt rausgeholt hat und einen Tisch damit zerhauen hat. Das ist wirklich einer der denkwürdigsten Momente in der deutschen Medienlandschaft. Ganz so erhitzt muss es natürlich nicht werden, aber ich halte es für relevant abzubilden, dass es Gefühle gibt, dass Menschen, die gerade persönlich betroffen sind, Stichwort Nahost, auch die Möglichkeit erhalten, miteinander zu diskutieren, aber wie schon gesagt, unter einer guten und sicheren Moderation und immer ergebnisorientiert.
Sie haben jetzt schon die Silvesterdebatte angesprochen. Ich habe mal so ein bisschen versucht zu strukturieren, was waren eigentlich die großen Themen in diesem Jahr. Und da schloss sich dann an die Silvesterdebatte, Migrationsdebatte an im Frühjahr, dann auch nochmal Richtung Herbst. Dann kam der Nahe Osten, parallel dazu auch immer wieder der Krieg gegen die Ukraine. Gibt es denn Punkte, die Sie beobachtet haben, die diese Debatten auch miteinander verbindet?
Ja, es ist eine ganz starke Debatte nach der Suche nach Identität, nach der Suche, wie wir uns in Deutschland verstehen und vielleicht auch verbunden mit der Erkenntnis, dass wir tatsächlich eine plurale Gesellschaft sind, die in dieser Form noch nicht medial so abgebildet wird, wie sie unserer Lebensrealität entspricht. Es geht also allgemein um Aushandlung dessen, was wir über uns als Gesellschaft denken, als Definition der Gesellschaft, die faktisch plural ist und die teils auch in Medien noch organisiert wird in ein Wir und die, in ein Uns und die Fremden beziehungsweise die Fremdgemachten. Und entlang dieser Aufspaltung, die behauptet wird, finden diese Debatten statt, die vor allen Dingen sehr stark auch ideologiegetrieben sind. Diese Ideologien entdeckt man dann eben auch eindeutig in Politiker-Statements, die sich dann positionieren und versuchen, ein Ich-gegen-Wir-Narrativ zu kreieren. Wichtig ist natürlich, dass Qualitätsmedien sich dem entgegenstellen, das nicht eins zu eins reproduzieren, beispielsweise in Form von der Übernahme von direkten Zitaten als Headline, sondern wirklich da journalistisch rangehen und kühl, nüchtern und klar Bericht erstatten, welche Effekte diese ideologisierten Debatten auf unsere Vielfaltsgesellschaft haben.
Und ist das gelungen?
Ich möchte jetzt nicht über die Medien allgemein reden, denn es gibt so eine vielfältige, plurale Medienlandschaft. Ich betrachte trotzdem mit einer gewissen Sorge, dass es nicht durchgängig gelingt und dass es auch Akteure gibt innerhalb der Medienlandschaft, die daraus ein Geschäftsmodell bauen, um dieses Wir gegen die Narrativ weiter anzufeuern. Es gelingt nur, darüber wirklich konstruktiv in einen Dialog zu treten, wenn auch Medien sich selbstkritisch hinterfragen und wenn sie auch selbst Medienjournalismus betreiben. Also den Kolleginnen und Kollegen wirklich prüfend auf die Finger schauen und klar machen, was dort eigentlich gerade passiert. Und das ist in Teilen überhaupt nicht mehr den Namen Journalismus verdient.
In diesen Diskussionen oder in diesen Debatten in diesem Jahr gibt es auch immer wieder, also das sind zum Teil ja auch sehr hitzig debattierte Themen gewesen, Migrationsdebatte vor allem auch. Gibt es da so Triggerpunkte, die immer wieder auftauchen in diesen Debatten?
Ja, also ein klarer Triggerpunkt, den wir alle betrachten können, das ist das Thema Migration. Das ist ein Haupttriggerpunkt.
Also schon allein an sich, wenn es irgendwie um das Thema Migration geht.
Ja, es ist in meiner Wahrnehmung wirklich negativ belegt worden, auch tatsächlich durch journalistische Verfehlungen. Ich denke hier beispielsweise an das große Spiegelcover zum Thema Migration. Wir erinnern uns, man sah mehrere Menschen, die in einem farblich verfremdeten Bild sich eingereiht haben und unten drunter stand dann in großen Lettern, schaffen wir das noch einmal? Wir wissen natürlich, dass grundsätzlich diese Fragestellung als Titelform schon gewisse Grundängste in Menschen wecken. Und zeitgleich hat diese Verfremdung auch sehr viel Kontext weggenommen und das ist für mich so ein programmatisches Beispiel, wo es schwierig wird und wo auch Medien selbst quasi diese Ängste nochmals mit bedienen. Es ist beim Thema Migration interessant, weil wir ja sehen, dass wir in einer Vielfaltsgesellschaft leben und dass Migration das menschlichste und natürlichste über Jahrhunderte und Jahrtausende der Menschheitsgeschichte ist. Und dass es so einen negativen Geschmack bekommen konnte, da gilt es viel zu hinterfragen und nochmals zu diskutieren.
Also wenn ich da an Diskussionen bei uns hier in den Redaktionen denke, dann war sozusagen ein wesentliches Argument, dass es hieß, die Kommunen sind überfordert. Wir haben auch immer wieder Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gehört. Das sind ja dann doch auch wesentliche Stimmen, die man dann hören muss.
Ja, absolut. Interessant ist, dass sich jemand die Arbeit gemacht hat und zu den Kommunen gegangen ist und mit ihnen gesprochen hat. Und herauskam, dass von einer Überlastung, so wie sie von Politikern dargestellt wird, gar nicht gesprochen werden kann.
Zumindest nicht flächendeckend wahrscheinlich.
Nicht flächendeckend, so wie es immer behauptet wird. Dass es natürlich Herausforderungen gibt, halte ich auch für ganz klassische journalistische Arbeit, in die Kommunen reinzugehen und entsprechend mit den entsprechenden Menschen in der Verwaltung zu sprechen und auf die prekäre finanzielle Situation hinzuweisen, die natürlich auch etwas mit dem Bundeshaushalt zu tun hat. Aber diese flächendeckende Behauptung, die auch teils in Medien kolportiert wurde, das ist ein Narrativ, was zum Glück aber jetzt im Nachgang leider erst journalistisch aufgeräumt wurde.
Also genauer hinschauen. Und wenn wir das jetzt nehmen und wenden und ins Jahr 2024 schauen, wir stehen vor Europawahlen, wir stehen vor diversen Landtagswahlen im Osten der Republik. Was wünschen Sie sich denn da, was da in den medialen Debatten, die da kommen werden, die wir führen werden, ja, was da vielleicht besser laufen sollte?
Ja, ich fange mal mit dem Positiven an. Ich wünsche mir Formate der Aufrichtigkeit, Formate der Integrität, Formate des journalistischen Anspruchs nach Faktentreue, auch nach einer Neupriorisierung dessen, was eigentlich ein Nachrichtenwert ist oder nicht. Reicht es schon, wenn ein Politiker XYZ sagt, um das entsprechend weiterzugeben oder nicht. Dann, was ich wirklich empfehlen möchte in Sachen Vertrauensbildung, ist eine Abbildung der Pluralität der Gesellschaft, sowohl in Inhalten als auch in puncto Personal des Journalismus. Wer ist eigentlich zu sehen? Wer spricht über die Vielfaltsgesellschaft? Und ganz wichtig in Sachen Wahlen, kein Horse Race Journalism, also kein Journalismus, der im Wahlkampf darauf setzt, welche Person dieses und jenes gesagt hat, dieses und jenes vermittelt hat oder behauptet, sondern wo es darum geht, das politische Programm journalistisch zu prüfen, nicht das politische Personal.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Debatten zurückkommen, wir haben darüber gesprochen, dass sie zum Teil emotional geführt wurden jetzt in diesem Jahr. Wenn man jetzt sagt, man möchte vielleicht eher ein Miteinander schaffen, ja, Miteinander der Vielfaltsgesellschaft auch. Wie schafft man vielleicht auch medial mehr Lagerfeuermomente?
Das ist ein sehr schöner Punkt. Lagerfeuermomente sind ja wichtige Momente für uns, so konstituierende Momente unserer Gemeinschaft, unseres sozialen Gewebes. Und wenn wir mal auf die Lagerfeuermomente in deutschen Medien gucken, dann fällt uns eigentlich als erstes Wetten, dass ein. Ein Format,
das viele geguckt haben,
das viele geschaut haben und was jetzt auch beendet worden ist. Und die Frage ist, wie wir zu einem Lagerfeuermoment kommen, in dem wir uns in die Augen schauen können und uns wirklich sehen können. Fernab von Brillen, fernab von Stereotypisierung und Vorurteilen, sondern uns als Menschen, die die deutsche Gesellschaft in ihrer Vielfalt ausmachen. Und wie kann das funktionieren? Ich denke jetzt mal irgendwie ganz laut nach. Bei aller gebotenen Ernsthaftigkeit sind das für mich Formate, die auch eine gewisse Leichtigkeit in sich tragen, die eine Anbindung an das reale Leben der Menschen haben, an die Sorgen, an solche relevanten Themen wie Jobsicherheit, wie Klimasicherheit, wie zwischenmenschlicher Zusammenhalt. Wie kann ich meine Miete noch bezahlen oder mein Häuschen abbezahlen? Also wirklich so grundlegende Themen, die teils in der journalistischen Berichterstattung auch ein bisschen aus dem Fokus geraten können, wenn wir uns anschauen, wie interessierte Akteure und Agitatoren versuchen, die Debatte tatsächlich zu spalten und auf Schwarz-Weiß zu ziehen. Also abgesehen von diesen wichtigen Themen auch eine gewisse Leichtigkeit und nicht inszenierte Differenzen in den Vordergrund zu stellen, sondern die gemeinsam geteilten Werte. Also ganz kurz ein Format mit Würde.
Und das Ziel wäre dann auch, auf dieser Grundlage dann doch wieder die Differenzen vielleicht auch auszudiskutieren.
Ja, absolut. Also das immer und stets. Es geht mir überhaupt nicht darum, irgendeine Debatte zu glätten oder in irgendeiner Art und Weise schön zu färben. Nein, sondern es geht darum, beides gleichzeitig zu tun. beides gleichzeitig abzubilden, nämlich was eine Vielfaltsgesellschaft mit sich bringt. Natürlich Diskurs, Differenzen, auch viel Reibungsfläche, viel Aushandlungsbedarf. Und zeitgleich nicht aus den Augen zu verlieren, dass das, was uns alle Menschen eint, nämlich ein Blick in die Zukunft, der auf Selbstwirksamkeit beruht, der auf einem gelingenden Leben beruht, dass wir das nicht aus den Augen verlieren bei all der Differenzaushandlung.
Nadja Zabora war das, Kommunikationsberaterin und Medienkritikerin, zu Gast in diesen Themen der Woche, einer Spezialsendung für den 23. Dezember. Danke für den Besuch hier im Studio.
Vielen Dank.
Wir haben uns schon eine Woche vor dem 23. miteinander verabredet. Danke Ihnen fürs Mitdenken. Ich bin Sina Fröndrich und sage Tschüss.